Hallo und willkommen zur letzten Episode des Jahres 2019. Mein Name ist Thomas, ihr seid bei Nintendonauten und es ist wieder diese Zeit des Jahres, wo alle Welt die Spiele des Jahres kürt. Und da möchte ich nicht hinten anstehen und werde da einfach mal mitmachen, aber habe zuerst ein paar Neuigkeiten, also nicht für den Podcast, sondern so eben, was da für Nintendo Switch alles passiert ist. In der letzten Episode habe ich gesagt, dass Overwatch 2 bisher nicht für die Switch angekündigt wurde. Ich habe eine Umsetzung aber auch nicht für unmöglich gehalten, weil ich gedacht hatte, ja, was man bisher gesehen hat, so stark unterscheiden sich beide Teile nicht. Und deswegen freut es mich zu verkünden, dass das Spiel mittlerweile offiziell auch für Switch angekündigt wurde. Den Trailer habe ich dann verlinkt in den Shownotes. Ist aber, glaube ich, derselbe Trailer wie in der letzten Episode, als ich dann für, weiß ich nicht, PlayStation oder Xbox den Trailer verlinkt habe. Aber egal, jetzt offiziell für die Switch. Falcom hat das Rollenspiel The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 angekündigt, welches im Frühjahr 2020 für die Switch erscheinen soll. Ja, ich habe von dieser JRPG-Serie sehr viel Positives gehört. Die Story soll richtig gut sein, Charaktere. Es baut aber irgendwie auch alles aufeinander auf. Ist also nicht wie ein Final Fantasy, wo jeder Teil für sich alleine steht. Daher frage ich mich in der Tat, wo denn jetzt eigentlich dann Trails of Cold Steel 1 und 2 bleiben, weil soweit ich weiß, gibt's sie noch nicht für die Switch und dann den dritten zu veröffentlichen, macht wenig Sinn. Aber so ist es jetzt erstmal geplant. Oddworld Strangers of Wrath HD soll im Januar für die Switch veröffentlicht werden. Bei uns hieß der Titel früher Oddworld Strangers Vergeltung, ist auch ein bisschen leicht auszusprechen und kam ursprünglich für die erste Xbox in den Handel. Die HD-Variante wurde dann für PlayStation 3, Vita, iOS, Android, Mac, Windows umgesetzt und dann eben Anfang 2020 auch für die Switch. Das ist so ein ganz cooles Spiel eigentlich. Ist eine Mischung aus Action-Adventure, Ego-Shooter, angesiedelt in so einer Wild-West-Welt, aber innerhalb von diesem Oddworld-Universum. Und wer die Oddworld-Charaktere kennt, der weiß, dass die sehr seltsam im positiven Sinne sind, sage ich jetzt mal. Ja, und also ein bisschen verrückt und nicht so alltäglich, was man sonst so in Spielen vorgesetzt bekommt. Dann muss man als Kopfgeldjäger eben Aufträge erledigen und die Verbrecher fangen und nutzt als Waffe beispielsweise eine Armbrust, die man mit lebender Munition, so kleinen Tierchen, befeuert. Und die haben dann halt je nach Art ja andere Schadenseffekte, irgendwie Bissattacke, Explosionen. Es ist auch da, die Waffen auch verrückt. Deswegen ist ein interessantes Spiel mit einem guten Konzept. Hat mir damals viel Spaß gemacht. Und merkt euch das mal vor. Ja, dann waren noch die Game Awards, die ich in der Vergangenheit immer sehr ausführlich thematisiert habe. Dieses Jahr nicht, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja gut, das große Thema auf den Game Awards war halt, dass Microsoft die erste Next-Gen-Konsole enthüllt hat, und zwar die Xbox Series X. Und dann wurde auch noch das erste Next-Gen-Spiel direkt hinterhergeschoben, und das wird dann sein Senua's Saga Hellblade 2. Den Vorgänger Hellblade 1 gibt es ja auch für die Switch als Umsetzung. Und das war das ganz, ganz, ganz große Thema. Und ja, dann ging halt der Rest auch so ein bisschen unter. Für Nintendo-Fans war sicherlich noch dabei, dass Square Enix das Rollenspiel Bravely Default 2 ankündigte. Hat mich sehr gefreut. Entwickelt wird das Spiel von Team Aso. Nee, wie heißen die? Team Asasno. Und die haben zuvor an Octopath Traveler und Bravely Default gearbeitet. Und das Beste an dem Ganzen, dass wir da jetzt nicht ewig warten müssen, weil das Spiel soll tatsächlich bereits 2020 erscheinen. Also von daher, das war sicherlich die größte, beste Nintendo-Ankündigung auf den Game Awards. Und ja gut, wenn ich Game Awards erwähne, dann sollte ich zumindest mal die Gewinner der einzelnen Kategorie vorlesen. Und das mache ich. Ein paar Nintendo-Spiele sind auch dabei, das schon mal vorweg. Und ja gut, also jetzt ohne große Reihenfolge hier die ganzen Preisträger. Best VR-AR Game Beat Saber. Best Strategy Game Fire Emblem Three Houses. Völlig verdient. Best Sports und Racing oder Racing Game Crash Team Racing Nitro Fueled. Best Score and Music, Death Stranding, meines Erachtens auch verdient, wobei natürlich so ein, Necromancer Hyrule, das Spiel, ihr wisst doch nicht, was ich meine, hätte es für mich auch verdient gehabt. Cadence of Hyrule, so heißt es. Das fand ich vom Soundtrack auch richtig gut. Best Role-Playing Game, Disco Elysium. Best Performance, Mads Mikkelsen für Death Stranding. Best Ongoing Game, Fortnite. Best Narrative, Disco Elysium. Best Multiplayer Game, Apex Legend. Best Mobile Game, Call of Duty Mobile. Best Independent Game, Disco Elysium. Games for Impact, Chris, das gibt's auch für die Switch. Best Game Direction, Hideo Kojima für Death Stranding. Hat mich sehr gefreut, weil der vor ein paar Jahren den Preis nicht entgegennehmen konnte, weil es ja diesen Streit mit Konami gab. Fresh Indie Game, Disco Elysium. Das ist übrigens anscheinend echt ein gutes Rollenspiel. Es hat auch jetzt hier 4 Preise gewonnen. Soll im nächsten Jahr für Konsolen kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Switch auch dabei sein wird. Dann Best Fighting Game, Super Smash Bros. Ultimate. Finde ich sehr gut, denn im letzten Jahr konnte es nicht gewinnen, weil die Veröffentlichung vom Spiel, die war nachdem die Game Awards schon waren und deswegen war das Spiel halt nicht zugelassen. Und dass es dann halt in diesem Jahr deswegen gewinnen konnte, ausgleichende Gerechtigkeit quasi. Best Family Game, Luigi's Mansion 3. Best Esports Team, G2 Esports. Best Esports Player, Booga. Best Esports Host, Skjortsch, keine Ahnung, wie die gute Dame genau ausgesprochen wird, sorry. Esports Game of the Year, League of Legends. Best Esports Event, League of Legends World Championship 2019. Best Esports Coach Sonic. Content Creator of the Year Shroud. Best Community Support Destiny 2. Best Audio Design Call of Duty Modern Warfare. Best Art Direction Control. Best Action oder Adventure Game Sekiro Shadows Die Twice. Best Action Game Devil May Cry 5 und Game of the Year wurde Sekiro Shadows Die Twice. War für mich eine Überraschung, weil viele haben ja gedacht, dass irgendwie Death Stranding mehr Titel abräumen wird. Klar, Nintendo-Fans hätten gerne Fire Emblem oder sowas vorne gesehen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, apropos Fire Emblem, ob ich es erwähnt hatte. Aber es gab auch einen Fan-Award und den hat auch Fire Emblem Three Houses gewonnen. Also da konnten nur Fans abstimmen. Gut, das war die Game Awards. So, mal sehr knapp von meiner Seite. War mir zu lang. Also ich weiß nicht, ging das wieder 3 Stunden oder so, aber es ist einfach eine zu lange aufgeblähte Veranstaltung. Das haben ja Preisveranstaltungen eh oft an sich und dann hier noch ganz viele Werbeblöcke und so und mittlerweile werden da ein paar Sachen angekündigt, wie zum Beispiel die neue Xbox. Das ist schon eine große Sache. Sonst würden auch, glaube ich, weniger Leute gucken, wenn es halt nicht so wäre. Nintendo zeigte dann noch ein kurzes Video, jetzt nicht auf den Game Awards, sondern generell in dem Monat. Und zwar eine neue Indie-World, stellte dort dann ein paar Spiele vor, irgendwie mit Sports World. Beispielsweise ging es direkt los und richtig gut los. Das ist die quasi... Kann man so sagen, ist die Fortsetzung zu Golf Story. Das war ja ein Golfspiel mit Rollenspielelementen, also eine Mischung aus Sportspiel und Rollenspiel in 16-Bit Super Nintendo Optik. Hat mir sehr gut gefallen damals. Genau solche Spiele mag ich, weil ein altes Mario Tennis auf dem Game Boy Advance war, glaube ich, auch so, dass man eben auch Rollenspielelemente drin hatte, war klasse. Und jetzt wurde das Konzept eben auf mehrere Sportarten erweitert. Also es gibt jetzt noch Golf, Tennis, Beachvolleyball, Fußball, Baseball und so weiter und so fort. Deswegen für mich absoluter Blindkauf, denn es wird eine Geschichte erzählt, man hat Rollenspielelemente und eben so witzige Sportartenspiele. Das wird cool, ja. Streets of Rage 4 bekam dann auch einen neuen Trailer und setzt damit Segas legendäre Brawler-Reihe fort. Alles in wunderschön handgezeichneter Optik. Ich glaube, das sind die Macher auch, die vorher das Wonderboy Remake gemacht haben. Und das sieht man dann hier auch wieder. Sieht echt unheimlich schick aus. Ja, ich meine, wer hätte gedacht, dass nach irgendwie, weiß nicht, nach über 20 oder 25 Jahren noch eine Fortsetzung zu dieser Spielereihe erscheinen wird, die dann sogar auch eine klassische Sache ist und nicht irgendwie ein 3D-Spiel. Von daher für Fans sicherlich interessant. Dann gibt's noch Dauntless wurde gezeigt. Das ist ab sofort erhältlich oder beziehungsweise ist jetzt schon eine Weile erhältlich. Das ist eine Art Monster Hunter-Klon. Also wer auf die Art von Spielen steht, der kann sich das sicherlich mal angucken. Und gut, mein Highlight war wieder mal ein Metroidvania. Axiom Verge 2 wurde angekündigt. Den Vorgänger besitze ich auf mehreren Systemen. Sogar die kleine Sammleredition habe ich. Das wurde von einem Menschen gemacht, das Spiel. Tom Happ. Oder Happ wird er dann wahrscheinlich ausgesprochen. Ist für mich eines der besten Metroids, die nicht von Nintendo sind. Es erinnert sehr optisch sehr viel ans erste Metroid, obwohl man da jetzt kein irgendwie Weltraumanzug trägt oder irgendwie sowas. Aber ich finde, der Stil passt perfekt. Und seit 4 Jahren arbeitet Happ jetzt eben an der Fortsetzung. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Hat mich sehr gefreut. Herbst 2020, also dauert noch ein bisschen, da soll das Spiel dann veröffentlicht werden. Und ja gut, es wurden noch mehrere Spiele gezeigt, aber ich wollte mich jetzt eben auf meine 3-4 Highlights konzentrieren und ich habe auch die gesamte Veranstaltung in den Shownotes verlinkt. Also Nintendo Switch Online wurde dann auch um folgende Spiele erweitert. Star Fox 2 für Super Nintendo, sehr gut, da braucht man das Super Nintendo Classic nicht mehr. Super Punch Out 2 für Super Nintendo, Kirby Superstar für Super Nintendo, Breath of Fire 2 Super Nintendo, ist aber glaube ich auf Englisch. Crystalis NES sagt mir nichts. Journey to Xilius, auch für den NES, sagt mir nichts. Gut. Und ja, das war jetzt schon mal ein guter Teil der Episode. Tut mir leid, dass die jetzt manchmal so kurz sind. Aber ich komme jetzt zu meinem Spiel des Jahres, oder zu meinen Spielen des Jahres. Platz 10. Was soll ich über dieses Spiel sagen? Tetris 99. Ja, es ist ein Tetris und der Kniff ist, dass es halt online gespielt wird im Battle Royale Modus. Sprich, man spielt gegen 98 weitere Spieler und am Ende kann nur einer gewinnen. Dieses Konzept hat bei mir so gut funktioniert, dass ich deutlich mehr Stunden mit dem Spiel verbracht habe, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und deswegen ist das für mich, es war ja auch kostenlos für Nintendo Online-Mitglieder, zumindest habe ich nur die kostenlose Variante gespielt. Definitiv eine positive Überraschung des Jahres für mich und deswegen hier völlig zu Recht erstmal auf Platz 10. Da Super Mario Maker 2 nur auf Platz 9 landet, wird den ein oder anderen verwundern, aber ich selber kann mich für so Level-Editoren nur schwer begeistern und obwohl das Spiel als solches alles besser macht und der Editor auch alles besser macht als sein Vorgänger, wobei die Steuerung mit dem Wii U Gamepad war schon eine Extraklasse, war bei mir der Lack hier schon früh ab, muss ich sagen. Ich habe gerne die Community-Levels gespielt und quasi hautnah die Kreativität der anderen Menschen gespürt. Aber gut, den Story-Modus habe ich durchgespielt, also habe mein Schloss gebaut. Das Gameplay ist hervorragend, da gibt eigentlich nichts zum Meckern. Der Editor ist sehr vielfältig, was mit den Möglichkeiten angeht, aber so irgendwie der große Hype war jetzt für mich beim zweiten Teil vorbei und so sehr ich auch mich mir persönlich ein neues 2D Mario wünschen würde, ein Super Mario Maker 3 bräuchte ich übrigens die nächsten Jahre nicht. Mit The Tourist haben die Münchner Entwickler Schinnen einen Überraschungshit geliefert. Da habe ich jetzt am Ende des Jahres sehr viel Spaß gehabt. Mich steuert so eine Vogelperspektive einen Touristen durch so eine Voxel-Klötzchen-Welt. Müsst verschiedene Inseln bereisen. Da könnt ihr Minispiele spielen oder eben Rätsel müsst ihr lösen. So die große Story, das Geheimnis von Monumenten muss gelöst werden. Dabei lernt ihr dann nach und nach neue Fähigkeiten kennen und dann könnt ihr neue Bereiche auf den verschiedenen Inseln erreichen. Und das Spiel hat Humor, vermittelt Urlaubsstimmung, viel positive Laune. Hammer. Und wäre das Spiel nicht nach ein paar Stunden vorbei, dann hätte es auch eine höhere Platzierung verdient gehabt. Und der Wiederspielbarkeitsfaktor ist sehr gering, aber trotzdem, schaut euch das echt mal an. Das ist was ganz Besonderes und finde ich cool. Mit The Legend of Zelda Link's Awakening findet sich dann auch auf Platz 7 quasi jetzt das Remake des Gameboy-Klassikers. Ja, von der Spielmechanik blieb das Spiel dem Original sehr treu. Soundtrack und Grafik wurden aber natürlich an moderne Standards angepasst. Allein aufgrund dieser Knuddeloptik musste ich das Spiel spielen. Ich habe die Animationen, die so zuckersüß sind und fluffig, gerne zugeschaut. Ja, dann gibt's einige Quality of Life Features, die, wie Inventarmanagement, was stark verbessert wurde, weil man jetzt die Items auf verschiedenen Knöpfen legen kann. Ja, klasse. Eine bessere Platzierung bleibt im Spiel eigentlich aus mehreren Gründen verwehrt. Zum einen ist es ein Remake und da tue ich mich schon schwer, immer die sehr weit nach oben zu platzieren, außer es ist sowas ganz Neues wie Resident Evil 2 Remake. Aber das hier ist halt im Prinzip, wenn man böse ist, das alte Spiel in neuer Grafik. Und mich stören einige Slowdowns. Also die Technik ist nicht perfekt. Da hätte noch ein bisschen mehr, ja, hätte dem Spiel ein bisschen mehr Polierung irgendwie gut getan. Und gut, wer das Spiel kennt, ist ein Gameboy-Spiel. Deswegen ist es ein bisschen kurz. Ja, also es ist kein 30-Stunden-Spiel, sondern das kann man mit 12, 15, 18 Stunden durchspielen. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen zu wenig sein. Der Platz 6, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, hätte Dragon Quest Builders 2 auch mein Spiel des Jahres sein können, ganz ehrlich. Also das, da kann ich so viele Stunden reinpacken, die kann man ja kaum zählen. Und das ist aber auch ein bisschen das Problem, denn einzig der Umstand, dass ich das Spiel deswegen noch nicht durchgespielt habe, verhindert eine höhere Platzierung. Ja, ich meine, gut, die Konkurrenz war auch sehr stark, aber ich wollte jetzt ein Spiel, was ich nicht durchgespielt habe, nicht irgendwie weit oben platzieren, aber ich wollte auch anerkennen, dass dieses Spiel richtig gut ist, weil ich irgendwie immer Befürchtung habe, dass das im Sommer so ein bisschen untergegangen ist. Also ich liebe das Spiel, es hat quasi alle Schwachpunkte des Vorgängers eliminiert. Ja, das ist also immer noch für die, die es gar nicht kennen, so eine Art Minecraft-Klon, aber mit Quest und Story innerhalb des Dragon Quest-Universums. Optisch sieht man dann halt serientypisch die ganzen Charaktere von Akira Toriyama, der wurde ja wegen Dragon Quest bekannt, aber vor allen Dingen wurde er wegen Dragon Ball berühmt. Und ja, Steuerung und Inventarmanagement wurden verbessert, Optik ist schön, Tatsache, dass man jetzt einen NPC als ständigen Begleiter hat, das ist toll, erleichtert auch die Kämpfe ungemein. Die NPCs können auch innerhalb der Städte, die man baut, einige Aufgaben lösen, also die Haken, die pflücken Unkraut und Obst und Gemüse und sowas, also die helfen einen auch konkret. Man muss nicht jedes Kapitel bei Null anfangen. Das hat mich mit der Vorgänger immer gestört, dass man quasi alles von neu lernen musste. Das ist ja auch passé. Also wer Aufbauspiele mag und auch welche, die wirklich viele, viele, viele Stunden dauern, also weit jenseits der 30, 40 Stunden kann das ja einen beschäftigen, der muss ja zugreifen. Gerade im Handheld-Modus der Switch kommt sowas immer gut. Dann sind das so Spiele, die man so ein bisschen auf der Couch so halt beim Fernsehgucken spielen kann oder irgendwie sowas. Also da passen die sehr gut rein. So, jetzt kommt das Spiel mit dem längsten Titel des Jahres. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda ist ein Rhythmus-Roguelike und sprich, nach dem Bildschirmtod sind eure Items weg, aber trotzdem hüpft ihr da in zauberhafter Pixelgrafik, lauft ihr als Link oder Zelda durch eben zufällig generiertes Hyrule und müsst in zufällig generierte Dungeons rein und dabei müsst ihr eure Bewegung, jetzt wenn die Kämpfe losgehen, im Takt ausführen. Ja, also wann ihr hüpft, wann ihr euch bewegt und wann ihr schlagt. Es besiegt einer den Gegner nur, wenn er den Takt hält. Und das klappte mir am Anfang überhaupt nicht. Also ich glaube, 50 Tode in der ersten Stunde oder 2 Stunden irgendwie hinter mir gehabt. Aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich blieb im Groove und dann liebte ich das Gameplay, also wirklich. Und das liegt auch an diesem herausragenden Soundtrack, der einfach die bekannte Zelda-Songs nimmt und perfekt remixt. Und da sind Sachen dabei, da denkt man, das ist eine tolle Idee. Also wirklich, also und ansonsten, gut, es ist irgendwie auch ein bisschen ein Zelda, aber natürlich kein klassisches Zelda, weil wie gesagt, Roguelike und Rhythmusspiel, aber ihr sammelt Waffen, Herzcontainer, andere Items wie Schaufeln und Enterhaken, die braucht ihr dann, um gewisse Rätsel zu lösen. Rubine werden gesammelt, dann ja, ab in die Dungeons, Endbosse besiegen. Die Rätsel sind aufgrund der Zufallsgenerierung wahrscheinlich etwas einfacher Natur, also darauf vielleicht nicht zu viel erwarten, nicht wie bei einem echten Zelda, aber trotzdem, das Gameplay hat einen einzigartigen Flow. Und ja, und überhaupt finde ich es halt interessant, dass Nintendo die Lizenz an einem Indie-Entwickler abgegeben hat und der dann eben Necrodancer-Serie mit Legend of Zelda vermischt. Und das ist für mich eins der, ja, der besten Spiele des Jahres einfach. Also einfach diese Mischung, das ist erfrischend, was Neues. Hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Und ja, und deswegen habe ich das auch hier mal auf Platz 5 platziert. Luigi's Mansion 3 habe ich eine ganze Folge gewidmet, deswegen fasse ich mich hier kurz. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob es das beste oder zweitbeste Spiel der Reihe ist. Und trotz hageliger Steuerung macht die Geisterjagd extrem viel Spaß. Optisch eins der besten Switch-Spiele und deswegen auch zu Recht mein Top 5. Und ja, wie gesagt, wer mehr darüber wissen will, hört einfach die letzte Folge war es an. Da habe ich ein bisschen mehr über das Spiel erzählt. Ja, Platz 3 mit Astral Chain hat Platinum Games einen weiteren Hit abgeliefert. Also ich finde es immer noch krass, dass das Spiel im Frühjahr angekündigt wurde und dann im, wann war das, August, September oder so, kam es in Handel. Perfekt, sowas mag ich. Früh ankündigen, früh spielen, sehr gut. Action spielt eine wichtige Rolle, ist ein Platinum-Spiel, aber es ist eben kein Bayonetta. Und ich habe am Anfang beim ersten Trailer gedacht, das hier wäre ein Bayonetta. Stattdessen ist hier auch ein bisschen Adventure dabei. Ihr löst als Cop quasi Kriminalfälle, sucht Tatorte ab, verfolgt Spuren. Das ist jetzt auch nicht so nicht so kompliziert, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Also es bringt Abwechslung und das ist halt ganz cool. Natürlich enden die meisten Missionen oder so dann in Kämpfe und die sind wiederum taktisch, denn ihr seid per der namensgebenden Astral Chain an einer lebenden Waffe, einer Legion gebunden und die ruft ihr dann. Und die könnt ihr auch steuern und die hat eigene Fähigkeiten, ist aber nicht unbegrenzt einsetzbar. Und deswegen müsst ihr dann eine Zeit lang warten, bis ihr die wieder einsetzen könnt. Also müsst ihr genau das Timing hinkriegen, wann setze ich die Legion ein. Ja, und wechselt dann zwischen Spielfigur und Legion hin und her. Und wenn man nur eine Legion besitzen würde, wäre es ja langweilig. Und deswegen gibt es mehrere und die haben alle andere Vor- und Nachteile, andere Waffen. Und deswegen müsst ihr also überlegen, wann setze ich eine Legion ein und welche. Und das macht das für mich echt interessant. Ja, kleine Rätsel muss man auch lösen in den Dungeons und so. Ich finde das einfach so als Gesamtkunstwerk, so als Mischung verschiedener Genres echt gut. Und da ist mir auch egal, dass die Story kein Meisterwerk wird, aber ich finde, wie gesagt, das ist definitiv ein meisterlicher Genre-Mix von Platinum und Daumen hoch von mir. Gut, Platz 2. Da habe ich mich schwer getan. ich meine, derjenige, der den Podcast verfolgt, der wird vielleicht denken, welche Titel hier noch fehlen. Für mich ist Platz 2 am Ende dann Dragon Quest 11S, Streiter des Schicksals, definitive Edition. Es ist die beste Version von Dragon Quest 11. Ja, es ist technisch schwächer als auf PS4 und PC, keine Frage. Aber der geballte Zusatzinhalt, der 16-Bit-Retro-Modus, orchestraler Soundtrack, das machen alle technischen Unzulänglichkeiten, die es im Vergleich zur großen Konsolenfassung gibt, weg. Persönlich kritisiere ich im Laufe der Geschichte ein bisschen Backtracking in der zweiten Hälfte des Spiels. Dazu kann ich aus Spoilergründen jetzt nicht eingehen. Trotzdem ist es für mich eines der besten JRPGs der letzten Jahre und vielleicht das beste JRPG der Switch. Ja, da muss es also im Prinzip mit Xenoblade Chronicles 2 sich da so ein bisschen rumbetteln. Unheimlich sympathische Charaktere, die eigene Party bereichern. Man will wissen, wie es weitergeht. Rionaldo ist ein toller Nebencharakter. Die Fantasy-Welt ist hübsch, es ist keine Open World, aber es gibt große Areale und da kann man in fast jedem Winkel etwas finden, irgendeine Truhe oder so, die einen dann weiterbringt. Es gibt einen Crafting-Modus, ja, wo man, der sehr sinnvoll ist, also man muss nicht immer nur zum teuren Händler gehen, man kann sich viele Sachen selber herstellen, mächtige Waffen und Rüstungen herstellen, also da kann man auch in dieser Schmiede stundenlang verbringen. Zum Glück kann man die jetzt öfters aufrufen, als es noch in der PlayStation 4-Fassung der Fall war. Das ist ein Spiel, was einen locker 80 bis 100 Stunden vor der Konsole fesseln kann. Das Schöne ist, es ist völlig egal, ob ihr Serienneuling oder Veteran seid. Ihr könnt dieses Spiel bedenkenlos spielen. Ja, es ist einerseits der perfekte Serieneinstieg und andererseits für Veteranen ist eine der besten Hommagen an die Gesamtserie. Es ist wirklich so das Geburtstagsspiel dieser glorreichen Rollenspielserie und ja, und deswegen hätte es auch locker Platz 1 sein können. Und der einzige Grund, warum Platz 1 ein anderes Spiel ist, das hängt damit zusammen, dass ich Dragon Quest 11 schon kannte, weil ich das auf der PlayStation 4 gespielt habe. Ich wollte ein komplett neues Spiel für auf Platz 1 setzen und nicht eins, was ich eigentlich schon kannte und einfach in der besten Version nochmal veröffentlicht wurde. Erstmals auf Nintendo Switch, aber das hat mir dann doch nicht gereicht und deswegen ist auf Platz 1 Fire Emblem Three Houses. Bin auch ein großer Fan der Serie, aber dieses Spiel ist wirklich Liebe auf den zweiten Blick gewesen. Ja, ich weiß, ich habe am Release-Wochenende 10 Stunden reingesteckt, aber so richtig warm wurde ich mit der Klostersektion nicht und habe dann das Spiel dann auf einmal irgendwie aufgehört und dann lange Zeit nicht mehr angerührt und dann halt doch ein bisschen später quasi nachgeholt. Als Lehrer begleitet man seine Schüler, redet mit ihnen, gibt ihnen Aufgaben, erledigt selber Minispiele, gibt mit ihnen Essen oder Tee trinken. All diese Tätigkeiten sind begrenzt durch Fertigkeitspunkte. Man muss also überlegen, was man denn in so einem Monat und so alles macht. Und all das macht man, damit man die Beziehungen verbessern kann oder eben Schüler aus fremden Häusern für das eigene Haus überzeugen kann. Denn wie der Name schon verrät, gibt es 3 Häuser und einem schließt man sich an. Man ist aber erstmal von allen der Lehrer. Und in einer quasi Kriegsschule, in einem Kloster. Und da geht es halt darum, dass es alles bessere Kämpfer werden. Und natürlich muss man dann eben auch kämpfen. Sonst wäre es ja gar kein Rundenstrategiespiel. Das Gute ist auch, wer auf diese zwischenmenschlichen Abschnitte nicht so viel Lust hat, der kann da einiges automatisieren. Zum Beispiel die Lernpläne, die kann man automatisieren. Dann kann man natürlich seinen Charakter nicht so perfekt optimieren, wie wenn man sich da so selber richtig reinfuchsen kann. Man muss ja festlegen, welche Waffen sie lernen, welche Klassen sie übernehmen, wo ihre Stärken und Schwächen sind und so weiter und so fort. Aber Hauptbestandteil ist dann trotzdem in der Theorie zumindest die rundenbasierten Kämpfe. Und ja, die sind so gut wie eh und je. Das alte Waffendreieck ist zwar verschwunden, hat mich aber kaum gestört. Ich habe mit Permadeath gespielt und deswegen jedes Gefecht geliebt. Die waren auch sehr fordernd. Gerade im höheren Schwierigkeitsgrad und dass jeder Schüler überlebt, das ist gar nicht so einfach und deswegen habe ich auch diverse Kämpfe neu gestartet. Technisch ist das Spiel in Ordnung. Fließender Übergang zwischen Karte und Kampf, das fand ich sehr cool. Richtig toller Soundtrack. Dies fragen sich manche, jetzt habe ich den Schulteil so kritisiert, wieso habe ich das auf 1 trotzdem gesetzt? Ja, aber der Rest stimmt für mich. Ja, und die Gefechte machen unheimlich viel Spaß. Und die überflügeln dann alle diese negativen Punkte, weil ich liebe einfach diese Art von Spiel, dieses Rundenstrategiespiel. Da kann ich stundenlang spielen, immer wieder. Ich persönlich hätte beim nächsten Spiel, dass die Kämpfe eine noch größere Rolle einnehmen und ja, dieser Schulteil vielleicht gar nicht mehr vorkommt oder sehr, sehr beschränkt. Ja, denn wenn ich ein Persona spielen will, dann spiele ich ein Persona und nicht ein Fire Emblem. Und ich finde auch die Geschichte faszinierend. Und als ich dann nach 35, 40 Stunden das erste Haus durchgespielt habe, habe ich direkt mit dem nächsten begonnen. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wie geht's jetzt weiter? Also nicht, wie geht's weiter, sondern ich wollte die Charaktere, gegen die man gerade gespielt hat, besser kennenlernen. Die Beweggründe. Ja, und das macht es halt interessant. Da sind einfach echt gute Charaktere dabei. Ob ich jetzt wirklich alle 3 Häuser durchspielen werde, das weiß ich nicht, weil dafür dauert es echt lange, aber jeder Freund, der so Taktikrollenspiele mag, der sollte hier wirklich inhaltlich mehr als genug Futter kriegen und dem werde ich das Spiel wärmstens empfehlen. Die größte Enttäuschung des Jahres, die kann ich dann direkt hinterher schieben, ist Wonderboy Returns Remix. Das ist ein Spiel, was ich nur absolut hartgesottenen Fans der Serie empfehlen kann. Also wer das Original in den 80ern gespielt hat, vielleicht ist das was für ihn. Ich finde, alle anderen sollen echt einen Bogen drum machen, weil das Gameplay ist nicht gut gealtert. Und also das war gar nichts und sonst war in Ordnung. Ich meine, ich bekam diverse Sega Ages von Virtual Racing bis Space Harrier, irgendwie Yoshi's Crafted World, das war ein gutes Yoshi-Spiel, Blaster Master Zero, tolles Metroidvania, Katana Zero, schön knifflig, so hat mich ein bisschen an Hotline Miami erinnert, so immer wieder versuchen, wie kann ich ein Level schaffen. Endlich wurde die Collection of Mana in Europa veröffentlicht und wir konnten halt deswegen Mystic Quest, Secret of Mana, Trials of Mana, alles in Originalfassung auf der Switch spielen Und die Retail-Fassung hat sogar ein Wendecover gehabt. Dragon Quest 1 bis 3 wurde veröffentlicht, wenn auch nur digital bei uns. In Asien gibt es eine Retail-Fassung. Gut, schade, dass die Smartphone-Fassung halt portiert wurde, nicht die bessere SNES-Version. Microsoft brachte noch Ori and the Blind Forest für die Switch. Das ist eines der schönsten 2D-Spiele der letzten 5 Jahre. Ich freue mich sehr auf den Nachfolger. Der kommt dann 2020, aber nur für die Xbox. Und das Schöne war auch, dass man bei Ori and the Blind Forest sich mit seinem Xbox-Konto anmelden konnte und dann hat man Erfolge gesammelt auf der Switch für das Spiel. Fand ich ganz cool. Ach ja, Ring Fit Adventure. Ring Fit Adventure wollte ich irgendwie nicht in die Top 10 packen, weil das doch ein Fitnessspiel ist und deswegen eine sehr eigene Geschichte. Es hätte auch aber Platz 1 sein können, weil ich diese Idee total gut finde und die Umsetzung klasse, weil das irgendwie ein Rollenspiel ist. Und ja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich hätte es irgendwie echt einfach in die Top 10 reinsetzen können. Und deswegen sage ich das jetzt mal so als bewundernswertes Spiel, was nicht in die Top 10 ist, Ring Fit Adventure. Also wer sich ein bisschen bewegen will und dabei das spielerisch machen möchte, ein bisschen fit werden, spielerisch mit dem Rollenspiel, der soll das doch mal probieren. Ich finde es sehr klasse und ich hätte aber auch echt Probleme gehabt, ob ich das auf Platz 1 oder auf Platz 10 setze. Und deswegen habe ich es erstmal rausgelassen. Also ja, insgesamt war ich total zufrieden und bin auch gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht, weil so viel ist noch gar nicht bekannt. Dr. Kawashima kommt. Dann die Umsetzung vom Wii U-Spiel Tokyo Mirage Sessions FE und ja, Animal Crossing New Horizons. Aber ansonsten wissen wir halt nicht sehr viel drüber. Und ich hoffe jetzt nicht, dass es so ein bisschen wie bei Star Trek sein wird, wo ja früher immer hieß, ein guter Film, ein schlechter Film, ein guter Film, ein schlechter Film. Denn das Übertragen auf der Switch wäre 2018 war nicht so gut, 2019 war ein sehr gutes Switch-Jahr, dann wäre ja 2020 ein schlechtes. Und das hoffe ich natürlich nicht. Jetzt lassen wir uns erstmal Weihnachten feiern, wa? Ja. Ich wünsche allen Zuhörern eine besinnliche Weihnachtszeit. Hoffe, dass ihr gesund ins neue Jahr kommt. Dann hören wir uns wieder. Lasst ein Like in eurer Podcast-App da. Empfiehlt uns euren Freunden und folgt mir auf Twitter @NintendoNauten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Jahr. Euer Thomas.